SWR aktuell Wirtschaft mit Stefanie Geißler.
Ja, wir erinnern uns, während der Energiekrise haben vor allem Ölkonzerne Milliarden an Übergewinnen gemacht. Davon wurde in den EU-Ländern nur ein kleiner Teil abgeschöpft, Stichwort Übergewinnsteuer. Die Umweltorganisation Greenpeace hat sich deshalb gefragt, was ist denn mit den Milliardengewinnen passiert? In was haben europäische Ölkonzerne wie Shell, BP und auch die deutsche Wintershall Dea ihre beträchtliche Beute denn investiert? Das Ergebnis der aktuellen Greenpeace-Studie lautet, auf jeden Fall kaum in die grüne Transformation. Die 12 größten Ölkonzerne haben 2022 nur 7% ihrer Gewinne in den Ausbau erneuerbarer Energien gesteckt. Deshalb die Frage an den Energieexperten und Studienleiter Steffen Buchholdt. Wie groß war denn Ihre Überraschung, als Sie das Ergebnis dieser Studie in der Hand gehalten haben?
Ja, es war doch etwas überraschend. In den PR-Mitteilungen und in den Selbstdarstellungen wird häufig von sehr großen Zahlen gesprochen beim Solarausbau oder auch beim Windausbau. Aber das sind dann häufig nur Pläne für 2030 oder sogar erst für 2050, wenn man dann bei Net Zero sozusagen ankommen möchte. Aber wenn man dann konkret schaut, wie hoch ist jetzt nun eigentlich die Produktion von Wind- oder Solarenergie, ist es eben sehr niedrig. Und dasselbe gilt auch für Geothermie oder Wasserkraft. Und das geht dann sogar so weit, dass zum Beispiel BP sich schlichtweg weigert, mitzuteilen, wie viel Solarstrom sie tatsächlich produzieren. Es gibt keine Zahl dazu, auch auf Nachfrage nicht. Oder bei Shell, wo man dann große Zahlen liest von jetzt aktuell 6,4 Gigawatt Solar- und Windstrom. Und in der Fußnote liest man dann erst, dass es eben sich hier nicht um Kapazitäten handelt, also um Anlagen, die produzieren, sondern erst um Planungen für die nächsten Jahre.
Wie sind denn diese Milliardengewinne stattdessen verwendet worden? Wie sind sie denn stattdessen investiert worden?
Ja, ein Großteil der Gewinne wurde einfach ausgeschüttet an die Aktionäre oder zum Rückkauf von Aktien, was letztlich auch den Investoren dann zugutekommt, oder eben in den Ausbau oder die Stabilisierung der Öl- und Gasproduktion.
Schauen wir uns, vielleicht haben wir 12 Konzerne unter die Lupe genommen, sich die Bilanzen angeschaut. Schauen wir uns vielleicht nochmal den einzigen deutschen Ölkonzern an. Das ist Wintershall Dea, gehört ja zum Großteil zur BASF. Wo stehen die denn in Sachen grüner Reinvestitionen konkret?
Ja, die stehen im Ranking ganz weit unten, muss man wirklich sagen. Denn bei Wintershall Dea ist nicht erkennbar, dass sie ihre Emissionen, die jetzt durch Öl und Gas entstehen, irgendwie reduzieren wollen, sondern sie konzentrieren sich zum einen darauf, die Emissionen herunterzufahren, die auf den Öl- und Gasplattformen entstehen, indem sie zum Beispiel von Diesel auf Gas wechseln oder ähnliche, eher kosmetische, würde ich fast sagen, Änderungen. Oder sie wollen in CCS investieren, das heißt in so CO2-Deponien, sodass sie weiterhin Öl und Gas produzieren können und das dabei entstehende CO2 von Ihnen oder anderen Firmen dann eben im Untergrund, also in zum Beispiel in alten Nordseefeldern dann deponiert wird. Mhm. Aber das soll auch nur geschehen, wenn eben der Staat entsprechend subventioniert.
Welche Handhabe hätte denn der Staat, hätte die Politik, die Konzerne zu einem Umdenken oder zu einer anderen Strategie zu verpflichten?
Ja, es gibt verschiedene Ansatzpunkte, die alle nicht ideal sind. Also zum einen kann man natürlich Gewinne abschöpfen, was aber jetzt in Deutschland schwierig wäre, weil es hier gar keine umfangreiche Ölproduktion gibt. Also ganz praktische Probleme. Oder man könnte auch, was gerade auf EU-Ebene auch geschieht, das Greenwashing stärker beobachten und auch ahnden, sodass eben solche Versuche, die Öffentlichkeit oder auch die Investoren in die Irre zu führen, schon von vornherein eben riskant werden für die Unternehmen. Und darüber hinaus sind aber auch die Verbraucherinnen und Verbraucher gefragt, was jetzt den Ölverbrauch angeht, was das Tanken angeht und vieles mehr. Denn letztlich wird auch viel auf der Nachfrageseite entschieden.
Sagt der Energieexperte Steffen Buchholdt, der für Greenpeace herausgefunden hat, dass Europas Ölkonzerne 2022 nur 7% ihres Gewinns in erneuerbare Energien gesteckt haben. Der Mangel an Azubis hat ein neues Allzeithoch erreicht. Knapp die Hälfte der Betriebe in Deutschland fand 2022 nicht genügend Nachwuchs. Das ist das Ergebnis der DIHK-Ausbildungsumfrage.
Der Azubi-Mangel wird zum Fachkräftemangel, beklagt der stellvertretende DIHK-Hauptgeschäftsführer Achim Derks.
Nun, der Fachkräftemangel ist in aller Munde. Der wird auch die nächsten Jahre zunehmen. Alleine schon, weil jedes Jahr 400.000 Menschen mehr in Rente gehen, als aus der Schule kommen. Das bedeutet, der Wettbewerb um die jungen Leute wird auch in den Folgejahren intensiv bleiben. Und der Fachkräftemangel wird eher zunehmen als abnehmen.
Besonders angespannt ist die Situation in Gastronomie, Industrie und Handel. Die Misere zieht sich laut Ausbildungsumfrage aber quer durch alle Branchen. Derks führt den Azubi-Mangel in erster Linie auf den demografischen Wandel zurück. Denn aktuell gäbe es etwa 100.000 weniger Schulabgänger als noch vor 10 Jahren.
Das ist die Dominante. Dazu kommen andere Gründe. Wir haben lange Zeit einen Trend zum Studium gehabt. Das ist aber die letzten Jahre gar nicht mal der Hauptgrund. Wir haben zuletzt vor allen Dingen eine Orientierungslosigkeit durch Corona. Das hat die jungen Menschen sehr, sehr verunsichert. Und jetzt ist Corona vorbei, aber trotzdem gibt es oft noch Verunsicherung, weil es so viele Krisen gibt, dass junge Menschen nicht so richtig wissen, wofür sie sich entscheiden können.
In den Unternehmen ist zunehmend Kreativität gefragt, um junge Leute an Land zu ziehen. 42% setzen mittlerweile auf finanzielle Anreize, zum Beispiel durch Zuschüsse zu Wohnen und Mobilität. Wichtigstes Rezept der deutschen Wirtschaft aber, 80% der Ausbildungsbetriebe wollen sich stärker in der beruflichen Orientierung engagieren, etwa mit Praktikumsmöglichkeiten oder gezielter Werbung, am besten schon frühzeitig, so der stellvertretende DIHK-Hauptgeschäftsführer Achim Derks.
Dafür brauchten wir aber auch die Schulen. Wir brauchen hier engere Kooperation, damit wir nicht junge Menschen am Übergang von der Schule in den Beruf verlieren, weil sie noch desorientiert sind, noch nicht richtig wissen, was sie wollen. Genau das ist sozusagen eine der Hauptstellen, an der wir arbeiten müssen.
Immerhin sieht Derks einen ganz kleinen Lichtblick auf dem Lehrstellenmarkt. Aktuell wurden etwas mehr Ausbildungsverträge in Deutschland geschlossen als im Vorjahr. Nach den Corona-bedingten Einbrüchen finden Betriebe und Azubis wieder etwas besser zueinander.
Ein Bericht war das von Carsten Zumack. Heute ist die weltweit wichtigste Publikumsmesse für Computer- und Videospiele gestartet, die Gamescom. Martin Schütz lässt den Auftakt heute in den Kölner Messehallen Revue passieren.
Der erste Tag der Gamescom ist relativ entspannt verlaufen. Das traditionelle Gedränge, das in der Vergangenheit auch Teil der Messe war, gab es am Fachbesuchertag nicht. Morgen wird es sicherlich deutlich voller, denn dann darf das Publikum auf die Gamescom. Allerdings wollen die Veranstalter keinen neuen Besucherrekord aufstellen. Vor der Pandemie waren teilweise bis zu 100.000 Menschen pro Tag auf dem Messegelände. Ziel ist es, dass lange Schlangen möglichst der Vergangenheit angehören. Die Besucher konnten sich schon im Vorfeld feste Termine an bestimmten Ständen buchen. Auch damit wollen die Veranstalter verhindern, dass Besucher lange anstehen müssen. An den Ständen darf dann in der Regel 10 bis 15 Minuten gespielt werden, bis die nächsten Gamer an die Geräte dürfen. Zwischendrin sollen Tablets, Kopfhörer und Tastaturen aus hygienischen Gründen immer wieder gereinigt werden, damit sich darin und darauf nicht der Schweiß anderer Besucher sammelt.
Martin Schütz war das. Zum Auftakt warnte die Branche vor einem Rückschlag für Deutschland als Digitalstandort. Sollte der Bund Subventionen kürzen, Spiele seien nämlich ein wichtiger Bestandteil der digitalen Wertschöpfung. Das sagte der Geschäftsführer des Verbandes Game, Felix Falt. Das Bundeswirtschaftsministerium plant für 2024 mit 48,7 Millionen Fördergeld. Dieses Jahr waren es 70 Millionen. Der Branchenverband fordert 125 Millionen Euro pro Jahr. Und zum Blick, wie immer an dieser Stelle, der Blick auf die Börse. Grundsätzlich haben sich die Anlegerinnen und Anleger vor dem jährlichen Notenbankertreffen im US-amerikanischen Jackson Hole zur Wochenmitte weitgehend zurückgehalten. In den DAX kam heute aber im Verlauf des Tages etwas Bewegung. Der Absturz einer großen amerikanischen Handelskette hatte Auswirkungen auf deutsche Papiere. Volker Hirt berichtet.
Im DAX gehören nicht ganz unlogisch Konsumtitel zu den Verlierern. Am meisten trifft es Puma und Adidas. Neben der schwindenden Kaufkraft der Kunden belasten vor allem die Zahlen vom US-Sporthändler Foot Locker. Der meldet eine Umsatz- und Gewinnwarnung. Außerdem soll die Dividende ausgesetzt werden. Vorbörslich brach der Kurs um 30% ein und das wurde mit Handelsbeginn auch nicht besser. In dieser Woche gab die Foot Locker-Aktie insgesamt um 40% nach. Adidas-Papiere sind der größte Verlierer im DAX mit minus 4,5%. Im MDAX gaben die Puma-Aktien als schlechtester Wert um 3,9% nach. Der DAX beendet den Handel ganz leicht im Plus bei 15.728 Punkten. Volker Hirt, ARD Finanzredaktion Frankfurt.